Ich möchte heute über das Mahamangala Sutta sprechen. Das ist eine kurze Lehrrede, die sich im Sutta Nipata befindet. Und in den Theravada-buddhistischen Ländern ist diese Lehrrede sehr geschätzt und bekannt und wird häufig rezitiert. Und ich habe mich selbst ein paar Mal gefragt, warum ich darüber nie bisher gesprochen habe. Nun, jetzt ist sie dran. Das Mahamangala Sutta. Maha heißt groß. Es geht also um eine große Lehrrede, obwohl sie gar nicht lang ist. Und sie beschäftigt sich mit Mangala. Mangala heißt so viel wie Glück, Segen, Güte, Wohl, was man will. Und wir kennen das vielleicht aus dem Segensspruch, der in Asien auch sehr häufig gesprochen wird. Bhavatu Sabbamangalam, möge allseits Glück und Segen sein. Ich dachte mir, wenn man 10 Leute anspricht und sie bittet, sag doch mal etwas über diese Lehrrede, kommen am Ende sicher 10 ganz verschiedene Vorträge heraus. Und der Grund dafür ist relativ einfach zu erklären. In dieser Lehrrede findet sich nur eine längere Aufzählung von einzelnen Stichworten. Es gibt gar keine nähere Erklärung. Es geht lediglich darum zu sagen, was im menschlichen Leben als Glück, als Segen und als Heil verstanden werden kann. Wie gesagt, die Punkte werden nur genannt, es gibt keine inhaltliche Erklärung, die muss man sich woanders in den Lehrreden suchen. Und deshalb kann man sehr, sehr unterschiedliche Assoziationen auch dazu haben. Der Mensch hat ja häufig die Neigung, dass er eher die Mängel und Unvollkommenheiten in seinem Leben sieht. Er betrachtet es, was unschön ist, was ihm nicht passt, wo es irgendwie klemmt und wehtut. Und darüber vergisst er die positiven Dinge, die es ja genauso gibt. Er sieht nicht die Errungenschaften, die Vorteile, die Pluspunkte in seinem Leben. Und das Mahamangala Sutta, glaube ich, will dem mal entgegenstehen. Es will mal eine Alternative aufzeigen und beinhaltet sowas wie eine Checkliste. Checkliste heißt, ich prüfe mal selbst, welche Formen von Segen sind denn bei mir vorhanden? Was gibt es denn an Positiven in meinem Leben? Bin ich mir dessen überhaupt bewusst? Empfinde ich das? Habe ich da eine gewisse Wertschätzung wenigstens dafür? Empfinde ich sowas wie Dankbarkeit? Oder ist das alles irgendwie unter der Decke? So gesehen ist diese Lehrrede eine Animation, dass man selbst mal über sein eigenes Leben kontempliert. Aber genauso kann man diese Lehrrede auch als To-Do-Liste verstehen. Was habe ich zu machen? Was ist zum Beispiel nötig, dass das, was an vorhandenen Segnungen in meinem Leben auch bleibt, dass das nicht einfach verschwindet? Was fehlt zu meinem Glück noch? Ja, wo sind Defizite? Warum sind diese Defizite da? Und vor allen Dingen, was kann ich machen? Wie kann Besserung entstehen? Wie kann ich die Mängel beheben? Darum geht's. Und die Lehrrede, die jetzt gleich folgt, ist eigentlich sehr, sehr einfach aufgebaut. Sie fängt mit einem kleinen Vorspann an, wie wir das häufig haben. Dann stellt eine Gottheit eine Frage. Und dann tut der Buddha nichts anderes, als eine Vielzahl kurzer Antworten anzufügen. Jetzt kann es losgehen. So habe ich gehört. Einst weilte der Erhabene zu Savatthi im Cetahain, im Kloster des Anatta Pindika. Da nun begab sich in fortgeschrittener Nacht eine Gottheit mit ihrer außerordentlichen Schönheit den ganzen Cetahain erhellen zum Erhabenen, verehrte ihn ehrerbietig und blieb seitwärts stehen. Seitwärts stehend redete die Gottheit den Erhabenen mit diesem Verse an. Um das, was Heil bringt, haben Götter und der Menschen viele in Glückserwartung nachgesonnen. O, künde du mir höchstes Heil. Also das Thema liegt auf der Hand, ist offensichtlich, es geht um das, was alle Wesen interessiert, ihr Glück, ihre Erfüllung, ihr Heil, Segen in ihrem Leben. Und diese Deva stellt fest, ja, der Mensch nach diesen Gottheiten denkt nun vergeblich nach. Was macht es sein, das höchste Glück? Wie ist es erreichbar? Und vor allen Dingen haben sie keine Ahnung, ja, wo die Antwort auf ihre Frage zu finden ist. Und deshalb ist dieses Wesen jetzt an den Buddha herangetreten in der Hoffnung, da ist endlich mal einer, der mir auf meine Frage Antwort gibt. Und interessant dabei ist, dass das eine Gottheit ist, die den Buddha anspricht, nicht ein gewöhnlicher Mensch, der eben nur ein menschliches Leben hat, sondern hier spricht ein Wesen und fragt ein Wesen, das einen ganz anderen Status hat, was Glück und Freude angeht und trotzdem nicht am Ende seines Suchens ist, trotzdem immer nur fragt, was ist denn das höchste Heil? Kannst du mir das bitte sagen? Und darauf antwortet der Buddha, und zwar in 11 Versen, und in jedem dieser Verse kommen dann auch nochmal mehrere Teilaspekte vor. Also, der Buddha antwortet ein erstes Mal: Kein Umgang je mit Toren, Gemeinschaft mit Verständigen nur und Verehrung derer, die verehrenswert. Das wahrlich ist das höchste Heil. Nochmal, kein Umgang je mit Toren, Gemeinschaft mit Verständigen nur. Hier wird also etwas ganz Grundsätzliches angesprochen, und zwar unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Mit wem haben wir es zu tun? Wo suchen wir Anschluss? Welche Freundschaften gehen wir ein? Denn all das ist ja mitentscheidend für unser ganzes Leben. Denn unser Denken und Handeln ist immer, ob wir das wissen oder nicht, stark an anderen ausgerichtet und orientiert. Und das gilt besonders natürlich in der Kindheit, wo man auf die Erwachsenen schaut, wo man auf die Lehrer schaut, wo man auf die Vorbilder schaut, weil man glaubt, die wissen und können das besser. Also was muss ich machen? Ich werde das nachahmen. Ich werde das auch machen, weil die das so mir vormachen und, wie ich glaube, gut können. Und der Effekt davon ist, dass man mit der Zeit genau so wird oder ähnlich wird wie die prägende Umgebung. Und diese Orientierung, die erfolgt, wie ich sagte, vermeintlich an klügeren, an kundigeren, an Erfahrungen. Aber faktisch ist es gar nicht so. In unserem Leben begegnen wir mal Kundigen, ja, das ist so, aber meist begegnen wir irgendeinem Mittelmaß und manchmal auch völlig Ahnungslosen. Und hier sagt der Buddha, wenn du die Wahl hast, dann achte darauf, dass du dich nur mit Verständigen verbindest. Der Buddha nennt sie Pandita, also weise, klug, gelehrt. Das heißt, das sind Menschen, die einen weiteren Horizont haben, die mehr Erfahrung haben, die einen Überblick haben, von denen man dann profitieren kann. Das mag im weltlichen Sinn sein, aber noch mehr natürlich im geistigen. Denn im Idealfall hat man da jemanden, der die Realität mehr oder weniger ungetrübt sieht. Ich meine ungetrübt von Zuneigung und Abneigung, sondern mehr der Realität entsprechend. Der nicht nur die Erscheinungen sich anschaut, sondern da nach der Herkunft der Erscheinungen fragt, der Zusammenhänge im Auge hat. Jemand, der nicht unbedingt nur Eigeninteresse hat, sondern auch auf das Wohl anderer schaut. Jemand, der Pandita, als Pandita eine gewisse Herzensreinheit auch hat, bei dem Freundlichkeit, Güte und Mitempfinden zu Hause sind. Das wären sozusagen die Menschen, die man als Verständige, als Vorbilder sich nehmen kann. Dummerweise hat man nicht immer die Wahl. Man kann sich nicht immer aussuchen, mit wem man zu tun hat. Typisches Beispiel ist die Familie. Wenn man da mal hineingeboren ist und eine bestimmte Verwandtschaft vorfindet, kann man diese Beziehung nicht einfach kündigen und sagen, ich suche mir jetzt eine andere Familie. Oder wenn man einen Arbeitsplatz hat, kann man sich auch die Kollegen und den Chef nicht unbedingt nach freier Wahl aussuchen. Da muss man mit den Gegebenheiten umgehen, am besten so, wie es einem möglich ist. Und da ist die Aufforderung des Buddha oder die Empfehlung des Buddha nicht so zu verstehen, dass man jetzt da alles kündigt und allen Menschen, die man als Toren identifiziert hat, beiseite lässt und nichts mehr mit ihnen zu tun hat, das nicht. Sondern in dieser Situation geht man nach besten Möglichkeiten um, aber dann, wenn die freie Wahl der Beziehung möglich ist, sich daran zu orientieren, was ist für mich und was ist für andere auch der profitabelste Weg. Und dann setzt der Buddha in diese Richtung noch etwas nach. Er sagt, es geht darum, die Verehrung anderer, die Verehrung derer, die verehrenswert sind, auch nicht zu vergessen. Das ist also kein einfaches Nebeneinander oder kein passives Verhältnis zu möglichen Vorbildern, sondern es ist ein Verhältnis, das der Buddha Puja nennt. Wörtlich heißt das Respekt, Achtung, Anerkennung, Wertschätzung, und das spielt ja auch im weltlichen Sinn eine Rolle. Das drückt man ja anderen Menschen gegenüber aus. Aber es ist noch wichtiger natürlich im religiösen Sinn, wo man eher von Verehrung spricht, von Hingabe, vielleicht sogar von Anbetung. Und da haben wir oft ein Problem, weil das dem heutigen Menschen schwerer fällt als früher. Er gibt nicht ganz zu, dass da jemand ist, der überlegen ist. Er möchte sich nicht gern unterordnen. Seine Selbstbehauptung und seine Ego-Dominanz macht da ihm oft einen Strich durch die Rechnung. Aber nichtsdestotrotz, eine geistige und eine emotionale Hingabe an Höheres bewirkt etwas. Wenn man ein wirkliches Vorbild hat, kann man eigentlich nur eines und wird nur eines tun, ihm nacheifern. Man will ihm ähnlich oder gleich sein. Und im Laufe der Zeit wird auch das eigene Wesen, die eigene Art entsprechend sich verändern und man wird sich selbst nach vorne bringen. Das bedeutet mitnichten irgendwie eine Unterwerfung, eine Selbstaufgabe oder Selbsterniedrigung. Was da passiert, ist eine einfache Bilanz. Ich habe eine realistische Selbsteinschätzung und ich aktiviere über diese Vorbilder die eigenen besseren Potenziale und entwickle mich genau in diese Richtung. Und jetzt kommt das Charakteristikum, das uns im Laufe dieses Vortrages und im Laufe dieser Lehrrede immer wieder begegnen wird. Das heißt nämlich hier das erste Mal: und das wahrlich ist das höchste Heil. Und man kann schon sagen, dass der Umgang mit Verständigen oder Verehrungswürdigen ein Glücksfall im eigenen Leben ist. Denn solche Menschen bewahren uns vor Gefahren, vor Umwegen, vor Abwegen und sie sind ein großer Gewinn für die Zukunft. Sie können den Weg zu mehr Freude zeigen, zu mehr Zufriedenheit und langfristig auch, wenn man diese Perspektive mal einnehmen wollen, zu einer besseren Wiedergeburt. Bestenfalls werden es solche Leute sein, die uns den Weg in die Freiheit öffnen, die uns zur Sotapatti, zum Stromeintritt führen können. Denn, das hören wir von dem Buddha immer mal wieder, er sagt, der Umgang mit guten Menschen, mit wahren Menschen ist eine Grundvoraussetzung, um den Stromeintritt zu erfahren. Ich komme zum nächsten Vers. An günstigem Orte seinen Wohnsitz haben, in früherem Leben gute Tat vollbracht und selbst nun hohem Streben folgen, das wahrlich ist das höchste Heil. An günstigem Orte seinen Wohnsitz haben, ja, das ist schon ein Unterschied, ob man obdachlos ist oder ob man einen festen und komfortablen Wohnsitz hat. Ist doch klar. Wenn die eigene Wohnung schlecht ausgestattet ist, mittelmäßig oder gut, luxuriös vielleicht sogar, dann hat das Einfluss auf die Lebensqualität. Aber wenn hier von Ort die Rede ist, sollte man das in einem weiteren Sinn verstehen. Es geht nicht nur um Wohnung, Haus, Zimmer oder vielleicht sogar die Stadt. Nein, es geht um die Gegend, um die Lage, um die Lebenssituation generell oder sagen wir, es geht auch um die allgemeinen Lebensbedingungen. Und da erinnere ich nur mal dran, wie viele menschliche Unzulänglichkeiten dadurch entstehen, dass jemand in unzulänglichen, ungünstigen Lebensbedingungen zu Hause ist. Gucken wir uns an, wenn jemand in unfruchtbaren Gegenden wohnt. Wüsten, Dürregebiete, unzulängliche Gebirge, also da, wo Nahrungsmittelknappheit ist, wo Wasserknappheit ist, wo jemand ein kräftezehrendes, karges Leben führen muss, wo er von seinem Alltag gefangen ist, wo er schwer arbeiten muss, um den Alltag zu fristen. Da kann man sich vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist, dann noch Zeit und Kraft aufzubringen, ein spirituelles Leben zu führen. Gucken wir uns unsichere oder gefährliche Regionen an. Vulkane, Stürme, Fluten prägen das Leben. Wir haben in den Nachrichten im letzten Jahr ständig damit zu tun gehabt. Oder da lebe jemand in gesundheitsbelastenden Gegenden, Malaria-Gebiete, an Orten, wo Luft und Wasser verschmutzt sind, an Orten, wo es Bürgerkriege gibt, wo Rechtslosigkeit herrscht, wo Gewalt zu Hause ist, wo es Aufstände gibt. Oder einfach in gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wo es sehr starke Einschränkungen gibt, wo Verfolgung herrscht, wo Diskriminierung herrscht, wo es keine Religionsfreiheit gibt, wo man einem Zwang unterliegt, welcher Religion man folgen darf und ob man überhaupt einer Religion folgen kann. Wenn man sich das vor Augen führt, ist schon fast klar, was günstige Lebensbedingungen sind. Da, wo Frieden herrscht, wo materielles Auskommen da ist, medizinische Versorgung, Bildung zugänglich, wo vor allen Dingen gute Voraussetzungen für eine spirituelle Entwicklung gegeben sind. Und da ist natürlich zuallererst zu nennen eine Region, ein Gebiet, wo der Dhamma zu Hause ist, wo er geschätzt ist, anerkannt ist, wo diese Tradition noch gepflegt ist, wo es Lehrer gibt und Bücher und Filme, wo man sich treffen kann, wo es Zentren gibt, Klöster gibt, wo Reisemöglichkeiten sind und nochmal, wo genügend Zeit und Kraft vorhanden ist, um sich mit diesen Dingen auch intensiv zu beschäftigen. In früherem Leben gute Tat vollbracht. Noch eine wünschenswerte Grundbedingung für karmisch positive Konstellationen. Überlegen wir, wenn wir geboren werden, dann treten wir gewissermaßen unser eigenes Erbe an. Was wir früher gedacht, gesagt und getan haben, das tritt jetzt an uns heran. Und eben habe ich schon über die große Bandbreite gesprochen, was jetzt aus vergangenem Leben an uns an Situationen herantreten kann, wie die Lebensbedingungen aussehen können. Da mag es sein, dass sehr dürftiges Material ist, sehr dürftige Substanz, mit der wir umgehen, aber auch so, dass wir eine ausreichende und hochwertige Lebensqualität schon zu Beginn vorfinden. Und wir können uns leicht erinnern, was es bedeutet, sozusagen ein gutes karmisches Händchen gehabt zu haben im letzten Leben, mit den begrüßenswerten Folgen, die uns einfach jetzt begegnen. Damalige oder einstige Großzügigkeit ist immer eine Grundbedingung dafür, dass heute materieller Wohlstand vorhanden ist, dass keine materiellen Sorgen da sind, wenigstens vom Grundsatz her. War ich früher schonend, gewaltlos, voller Wohlwollen? Ja, dann werde ich jetzt leben, ich werde Lebenskraft haben, Lebensdauer, ich werde Gesundheit mitbringen. War ich jemand, der Respekt anderen Wesen gegenüber gezeigt hat, dann kann ich erwarten, dass ich selbst jetzt auch Anerkennung finde, dass ich in erfreulichen sozialen Beziehungen stehe, dass ich eine angenehme soziale Stellung habe. Und ein ganz wichtiger Punkt zuletzt, den will ich auch nochmal den Buddha selbst erklären lassen, ist das geistige Suchen. Was hat früheres geistiges Suchen und Fragen an Bedeutung für das letzte und jetzige Leben? Stichwort Weisheitskraft. Da ist irgendeine Frau oder ein Mann einem Asketen oder Geistlichen begegnet und fragt: Was ist heilsam, Herr? Was ist unheilsam? was ist zu tadeln und was ist untadelig? Worauf soll man sich einlassen, worauf soll man sich nicht einlassen? Was kann mir, wenn ich es tue, lange zu Unheil und Heil gereichen? Und was kann mir, wenn ich es tue, lange zu Heil und Segen gereichen? Da lässt solches Wirken derart angewöhnt und zu eigen gemacht nach dem Absterben des Körpers jenseits des Todes auf gute Bahn gelangen in himmlisches Dasein. Oder aber, wenn man nicht dahin gelangt, sondern wieder Menschentum erreicht, wird man da, wo man wiedergeboren ist, klarblickend sein. Das ist, was wir wollen und brauchen. Und selbst nur in hohem Streben folgen, das ist der nächste Punkt, den der Buddha aufgreift. Ich habe gerade eben Vergangenheit mit der Gegenwart verknüpft. Und dieses Stichwort zeigt, wie sich nun Gegenwart mit der Zukunft verknüpft. Denn das positiv Vorgefundene, dieses karmische Plus von früher, ist ja nur eine günstige Startposition für den Moment. Aber ob sich daraus eine aussichtsreiche Zukunft entwickeln lässt, ist doch abhängig davon, wie ich mit den Dingen im Moment umgehe, was ich daraus mache. Da ist es möglich, dass ich dieses karmische Guthaben nur aufzehre oder aber, dass ich es nutze und auf der Erfolgsspur bleibe und das Ganze, wenn man so will, in die Zukunft verlängere. Also, es geht nicht nur darum, dass man die angenehmen Lebensbedingungen von jetzt genießt, sich darüber freut und für gegeben hinnimmt, sondern es geht darum, dass man sich deren Bedingungen, deren Herkunft und auch deren Fragilität bewusst und klar macht und dass man sich Mühe gibt, dass man damit entsprechend umgeht. Und das ist das, was der Buddha Samapaniti nennt, die richtige Absicht, die richtigen Ziele, Pläne, Bestrebungen, Anstrengungen, die zukunftsorientiert sind. Und wie das konkret inhaltlich aussieht, das ist uns bekannt. Das wissen wir aus den Grundlagen der allgemeinen buddhistischen Praxis, die man in Sila, Samadhi und Panya zusammenfassen kann. Also das Grundmodell ethisches Verhalten, Sammlung und Weisheit ist das Modell, das zukunftsträchtig ist. Und wie dieses Basismodell des Lebens und der Möglichkeiten, mit dem Leben umzugehen, aussieht, das macht uns der Buddha an einer Stelle in einem Bild sehr plastisch. Er sagt nämlich, 4 Menschen sind in der Welt anzutreffen. Welche 4? Einer, der von Finsternis zu Finsternis eilt. Einer, der von Finsternis zum Licht eilt. Einer, der vom Licht zur Finsternis eilt. Und einer, der von Licht zu Licht eilt. Das sind die 4 Möglichkeiten. Da ist also einer, der hat üble Startbedingungen und sein Verhalten ist unangemessen. Und das heißt, er geht vom Dunkeln weiter ins Dunkel. Der hat eine üble Startbedingung, aber er verhält sich angemessen, er macht was daraus, er geht vom Dunkeln ins Helle. Die Alternative, jemand kommt mit guten Startbedingungen auf die Welt und verhält sich richtig angemessen gut, heißt, er geht vom Hellen ins Dunkel. Nein, habe ich es falsch gesagt. Es hat jemand gute Startbedingungen, hat unangemessenes Verhalten sich angewöhnt. Das heißt, er geht vom Hellen, er startet im Hellen, aber am Lebensende hat er mehr sich ins Dunkle hineingewirkt. Und die letzte Variante liegt auf der Hand. Da hat jemand gute Startbedingungen und verhält sich richtig angemessen. Das heißt, er geht vom Hellen weiter ins Helle, vom Positiven ins Positive. Und was das konkret heißt, dass wir nicht nur an einer Formel jetzt hängen, sagt uns der Erwachte an einer anderen Stelle. Wie aber eilt ein Mensch von Licht zu Licht? Da wird ein Mensch in einer vornehmen Familie wiedergeboren, in einer mächtigen Adelsfamilie oder einer mächtigen Brahmanenfamilie oder einer mächtigen Bürgerfamilie, einer reichen, hochbegüterten, hochvermögenden, die Überfluss hat an Gold und Silber, an Hab und Gut, an Geld und Körn. Dabei ist er selbst von stattlicher Gestalt in Erscheinung, mit Anmut und außergewöhnlicher Schönheit begabt. Er erhält Speise und Trank, Kleidung, Gefährt, Blumen, Wohlgerüche, Salben, Bett und Beleuchtung. Und er führt einen guten Wandel in Werken, Worten und Gedanken. Da er aber einen guten Wandel führt in Werken, Worten und Gedanken, so gelangt er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf eine gute Leidenspferde, eine gute Daseinspferde in himmlische Welt. So, ihr Mönche, eilt ein Mensch von Licht zu Licht. Dass die letzte Variante naturgemäß die beste ist, liegt auf der Hand, nach den genannten Segen. Denn das karmische Guthaben, das hier verfügbar ist, wird gemehrt, es wird größer. An der Strategie, die dahin geführt hat, hält der Betreffende fest. Und hohes Streben, sprich eine richtige Vorgehensweise, sollte man immer relativ verstehen. Da gibt es keine absolut richtige Beschreibung, was im Leben des Einzelnen nun eine richtige Verhaltensweise ist, sondern das ist sehr abhängig von dem Verständnis und der Fassungskraft auch des jeweiligen Menschen, der davon betroffen ist. Es kann durchaus sein, dass jemand im sinnlichen Bereich zu Hause ist, also als Mensch lebt und sagt, ja, das reicht mir erstmal aus als Grundlage, ich möchte ein besseres menschliches Leben führen. Oder wenn seine Ziele darüber hinaus gesteckt sind, sagt er, ja, ich will nach dem Tode aufsteigen zu den sinnesfreudigen Devas. Ich will es noch schöner haben, ich will paradiesische Zustände erleben. Und für andere ist hohes Streben nur etwas ganz anderes. Die sagen sich, der Sinnenbereich ist etwas, in den ich hineingeboren bin, aber in dem ich nicht zu Hause bleiben will. Ich will den transzendieren. Ich will über den Sinnenbereich hinaus. Ich will in brahmischen Gefilden wiedergeboren werden. Oder wenn man einen ganz großen Sprung macht, den größten Sprung überhaupt, dann wäre hohes Streben für jemanden, der ganz andere Dimensionen im Auge hat, folgendes. Er wird sich sagen, ich will vom Weltlichen, vom Bedingten überhaupt weg. Mein Ziel ist das Unbedingte. Ich will das Ziel erreichen, das für Buddhisten das Höchste ist. Ich will Nirvana erreichen. Und wieder sagt der Buddha zu all dem, was ich eben genannt habe, das wahrlich ist das höchste Heil. Und wir werden das bis zum Schluss diese Sutte immer wieder hören, dass das immer wieder wiederholt wird. Der nächste Vers. Reich sein an Wissen und Können, die Sittenregel gut geübt, nur wohlgesprochene Worte reden. Das wahrlich ist das höchste Heil. Da kommt ein Wort vor, das Sipa heißt im Pali. Wörtlich übersetzt heißt das ihr im Text können. Aber eigentlich meint es Handwerk, Kunst, Kunsthandwerk, sprich berufliche Tätigkeit und Fähigkeit in diesen beruflichen Tätigkeiten. Und welche Berufe es im alten Indien gab, das wird uns in einer Lehrrede kurz genannt. Ich will das in Erinnerung rufen. Da erwirbt sich im Mönche ein Sohn des Hauses seinen Unterhalt durch ein Amt, sei es als Schreiber oder als Rechner oder Verwalter, als Landwirt oder als Kaufmann oder als Herdenzüchter, als Soldat oder Minister des Königs oder durch irgendeinen anderen Dienst. Das klingt antiquiert und altmodisch, aber wir haben dieselben Grundstrukturen von Arbeitstätigkeit heute noch, denn wir finden immer noch vor Produktion, Handel, Verwaltung, Verteidigung. Interessant ist, dass in der eben zitierten Lehrrede diese Berufstätigkeit als Mühe und Plage beschrieben wird. Da sagt der Buddha, wer im Sinnesbereich zu Hause ist, der muss einen Beruf ausüben und er muss alle die Nachteile und die Belästigungen, die damit verbunden sind, auf sich nehmen. Das ist einfach so. Die Sinnesfreuden haben das in ihrem Gepäck. Und merkwürdigerweise oder auch nicht, wird in unserer Lehrrede jetzt im Mahamangala Sutta Sipa Können, Handwerk, Beruf außerordentlich gepriesen. Wie das ist doch zumindest im ersten Moment ein Scheinwiderspruch oder ein Widerspruch. Aber der löst sich auf, wenn man sieht, dass da aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wird. Wir müssen uns erinnern, dass das menschliche Leben von vielen Bedürfnissen und Anliegen geprägt ist. Mindestens gehört dazu Nahrung, Kleidung, Wohnung, Medizin. Und außerdem, das wissen wir nur zu gut, haben wir doch alle möglichen zusätzlichen Wünsche. Wir suchen Spaß und Freude und wollen dies und jenes noch obendrauf haben. Ja, und da ist es natürlich von großem Vorteil ein Segen, wenn man geschicklich ist, wenn man fleißig ist, weil man sich damit diese Grundbedürfnisse und alle möglichen Extras leisten kann. Man kann sie sich sozusagen zur Verfügung stellen. Und je fleißiger ist und je geschickter einer ist, umso mehr wird ihm all das zuteil. Und das ist auch der Grund, warum ein sicherer und angenehmer Arbeitsplatz gerade heute ein wirklich hohes Gut ist. Aber abgesehen jetzt mal von der beruflichen Tätigkeit ist Geschicklichkeit und Begabung und Einsatz auch im Klein-Klein des Alltags ein großer Pluspunkt. Denn man ist sehr schnell aufgeschmissen, wenn man in vielen Dingen nicht bewandert ist. Wenn man was reparieren muss und hat keine Ahnung, wie es geht, ist man immer angewiesen, dass eine andere Person das unter Umständen gegen Bezahlung tut. Oder stellen wir uns nur vor, wie schnell man ja am Rande seiner Fähigkeiten ist, wenn es um die Bedienung technischer und elektronischer Geräte geht. Nur als Beispiel. Aber zwischen beiden Elementen, zwischen dem Weltlichen, Vordergründigen und dem Spirituellen gibt es eine innere Verbindung. Ich sage, man gewinnt aus einer guten Alltagskompetenz auch einen sekundären Gewinn, was das geistige Streben angeht. Denn wenn man eine Ausbildung macht, wenn man in einem Beruf längere Zeit tätig ist, erwirbt man eine ganze Menge von allgemeinen Tugenden dabei. Planwille ist ein Beispiel, Aufmerksamkeit, Genauigkeit, Ausdauer, Verantwortung, Zielstrebigkeit, das alles gehört dazu. Und der Buddha sagt, genau das ist auch unabdingbar für ein geistiges Training. Für den achtfachen Pfad gebraucht und braucht man das genauso. Man könnte ein bisschen überspitzt formulieren, aber in der Sache richtig, wer untauglich ist für Beruf und den Alltag, der ist auch untauglich bei den Anforderungen des Dhamma, weil das nicht zu trennen ist. Erinnern wir uns, dass der Buddha von 5 allgemein menschlichen Fähigkeiten spricht, den 5 Dhamma. Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, Sammlung, Weisheit. Das sind die 5. Und dieselben Eigenschaften, genau dieselben Eigenschaften, die einmal alltagsrelevant sind, werden Heilsfähigkeiten, wenn sie bezogen werden auf das spirituelle Ziel, das uns der Buddha vorschlägt. Reichsein an Wissen ist das nächste Stichwort und das gilt im Grunde ganz analog. Weil Sach- und Fachkenntnis ja, wenn man so will, ein besonderer Teil der Fähigkeiten ist. Bahusacha steht im Pali-Original und das heißt so viel wie hochgelehrt, also Ahnung haben von einer Sache. Und das erinnert sehr an unseren Geist, der ja ein Steuerorgan ist. Und je nachdem, wie der Geist gebaut und trainiert ist, ist er entweder ein brauchbares Steuerorgan oder eben keins, ist eher nutzlos. Und auch hier ist dieses Wissen oder diese Fähigkeiten sehr unterschiedlich, was das Anwendungsgebiet angeht. Es kann wieder im weltlichen Bereich gemeint sein oder in Bezug auf Spiritualität. Es ist sicher ein Unterschied, ob man weiß, wie ein Computer funktioniert oder ob man weiß, wie Samsara funktioniert. Ist ein Unterschied, ob man fähig ist, die Wäsche zu waschen, die Wohnung zu putzen, die Zähne zu putzen oder ob man fähig ist, das eigene Herz zu reinigen. Aber die Grundfähigkeiten sind die gleichen. Die Sittenregel gut geübt, ein weiteres Segen. Wenn man Sittenregel hört, wird man, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, sofort an die fünf Sila denken, an die fünf Tugendregeln. Allerdings steht hier etwas ganz anderes. Hier ist nämlich von Vinayo die Regel, Vinaya, was eigentlich die Ordenssatzung meint. Also das Feld der Disziplin, der Selbstkontrolle beim Reden und Handeln für Ordinierte. Und mancher weiß, dass die Ordensregeln des Buddha, was Mönche angeht, 227 Paragraphen enthält. Dazu gibt es jede Menge von Nebenbestimmungen und bei den Nonnen kommt nochmal eine ganze Menge von Regeln dazu. Und da heißt es, das sind die Regeln, die zum Erreichen des allerhöchsten Zieles am besten sind. Die sind notwendig, um möglichst auf geradem Wege und möglichst ohne Riesenaufwand das Ziel zu erreichen. Und doch hat dasselbe Wort Vinayo Vinaya eine allgemeinere Bedeutung, denn es heißt auch schlicht Erziehung, Zucht, Anstand ganz generell. Und da sieht man, dass also nicht nur ordinierte Mönche, Nonnen angesprochen sind, sondern jeder Mensch angesprochen ist, der die Aufgabe hat, sich selbst und sein Leben einer gewissen Ordnung zu unterziehen, sich selbst und sein Leben in einer gewissen Weise zu disziplinieren. Nochmal die Frage, warum ist es ein Segen, wenn ich das tue, mich an Regeln und an eine gewisse Ordnung halte? Da vielleicht noch ein kleiner Hinweis auf die sprachliche Bedeutung von Vinaya, was auch Entfernen und Beseitigung bedeutet, sozusagen in der Urbedeutung. Und dahinter steckt ein Wort Vineti, sprich wegführen. Das ist sozusagen der Hinweis auf den Segen, der in dieser Disziplinierung steckt. Von was soll das Ganze wegführen? Ja, von üblem Verhalten, von schlechtem Tun zu gutem Tun. Und was führt das wiederum weg? Ja, das führt weg von Dukkha, von Leiden, von Schmerzen, Unvollkommenheit hin zu dem, was wir eigentlich wollen. Von Dukkha wegzukommen, Glück, Freude zu erleben. An einer anderen Stelle, und das sei nur kurz erwähnt, hat der Buddha die fünf Sila, die will ich auch nochmal erwähnen, also die fünf Grundregeln, die fünf ethischen Grundregeln als große Gaben bezeichnet. Fünf Gaben gibt es, fünf große Gaben. Welche fünf? Da hat der ernsthafte Anhänger das Töten aufgegeben. Er enthält sich ganz des Tötens. Indem er sich des Tötens enthält, gewährt er unnennbar vielen Wesen die Freiheit von Furcht, von Feindseligkeit und Bedrängnis. Und indem er unnennbar vielen Wesen die Freiheit von Furcht, von Feindseligkeit und Bedrängnis gewährt, wird ihm selbst unnennbare Freiheit von Furcht, von Feindseligkeit und Bedrängnis zuteil. Und dasselbe wird natürlich gesagt zu Stehlen, zu sexuellem Fehlverhalten, zu Lüge, zu Genuss von Alkoholika, Drogen etc. Das heißt, die Beachtung der Sila beseitigt wirklich nennenswerte und begrüßenswerte Effekte. Einmal, dass die Umwelt dadurch unsere Menschen selbst harmlos werden. Wenn ich ein harmloser Mensch bin, durch und durch harmlos, wird auf Dauer auch meine Mitwelt harmlos. Sie bringt mir nur Schadloses, sie bringt mir nur Angenehmes. Und wichtiger noch, was man auch im Zusammenhang mit den Sila immer bedenken sollte, diese Übung ist ganz wichtig für ein höheres Training, weil das Einhalten der Silas den Herzensfrieden einleitet. Durch die äußere Harmonisierung wird eine innere Harmonisierung angeregt. Der Geist ist fähig, Frieden und Stille zu finden. Nur wohlgesprochene Worte reden. Der Buddha spricht das als nächstes an und damit im Grunde gar kein neues Thema, weil rechte Rede ist ja nichts anderes als ein wichtiger Teil, aber nur ein Teil der ethischen Regeln insgesamt, nämlich der heilsame Umgang mit der Sprache. Subhasita wird hier gesagt, sehr allgemein, wohlgesprochene Worte soll man aussprechen. Worum geht es da im Kern? Immer um fünf Dinge. Wir sind animiert und angeregt, immer etwas Sinnvolles und Nutzbringendes zu sagen. Das soll die oberste Priorität sein. Das heißt, hier geht es um den Zweck von Sprache. Dann sollte man nie bewusst etwas Falsches sagen, sondern bei der Wahrheit bleiben. Das meint den Inhalt von Sprache. Man sollte nicht verletzend reden, nicht roh, unhöflich, sondern freundlich und zuvorkommend. Das meint die Form des Sprechens. Dann sollte man Zeit, Ort und Umstände berücksichtigen. Nicht immer ist Ort und Zeit etwas Bestimmtes auszusprechen. Das heißt, man muss darauf achten, wie sind die Rahmenbedingungen, wenn ich was sage. Und zum Schluss das Thema Motiv. Warum? Was ist meine innere Haltung, dass ich etwas sage? Diese Haltung soll von Güte mitempfinden geprägt sein. Und in einer Rede der längeren Sammlung fasst es der Buddha ganz knapp und knackig zusammen. Zur rechten Zeit will ich reden, nicht unzeitig. Der Wirklichkeit gemäß will ich reden, nicht falsch. Höflich will ich reden, nicht verletzend. Zielgerichtet, heilsam will ich reden, nicht zum Schaden. Im Geiste der Liebe will ich reden, ohne heimlichen Groll. Dass das ein Segen ist, ich sage ein doppelter Segen, liegt auf der Hand. Der Segen ist einmal für den Empfänger meiner Rede, weil der Hörer unbeeinträchtigt bleibt, er wird nicht belogen. Er wird nicht ausgespielt gegen einen anderen, er wird nicht beschimpft und mit irgendwelchen Worten zugemüllt. Aber der Akteur, der profitiert ebenfalls, weil er im Moment des Sprechens in einer guten Gemütsverfassung ist und bleibt. Er ist immer ohne Zorn, ohne Aufregung, ohne innere Spannung. Und er bleibt künftig auch ebenfalls von den sprachlichen Fehlhandlungen anderer verschont, nicht? Also wie man in den Wald hineinruft, so heißt es ja doch, schallt es auch zurück. Ich komme zu dem nächsten Vers. Den Eltern jede Hilfe geben. Fürsorglichkeit für Weib und Kind. Beschäftigung, die ruhig und geordnet, das wahrlich ist das höchste Heil. Ich fand es immer wieder und finde es immer wieder bemerkenswert und auffällig, dass der Buddha stets auf handlungs- und verhaltensbezogene Dinge hinweist. Segen und Glück, scheint es, ist wirklich kein Himmelsgeschenk, das auf uns herabrieselt oder nicht, sondern ist auf unser eigenes Tun und Lassen gegründet. Immer wieder werden wir von dem Buddha auf unsere eigenen Aktivitäten, die eigene Verantwortlichkeit verwiesen. Und hier an dieser Stelle wieder. Mir ist dabei eine Belehrung eingefallen, die Singalekos Ermahnung heißt. Weil dort das genau angesprochen wird, worum es hier konkret geht, nämlich die förderlichen sozialen Beziehungen, in denen wir eintreten. Da wird in dieser Lehrrede von 6 Himmelsgegenden, von Himmelsrichtungen gesprochen, die nur Symbole sind für die 6 hauptsächlichen Bezugsgruppen, zwischenmenschlichen Bezugsgruppen in unserem Leben. Das sind einmal die Eltern, das sind die Lehrer, Frau und Kind, Freunde, Untergebene, Geistliche. Also das ist jetzt, wir merken das, speziell bezogen auf Hausleute und ihre sozialen Beziehungen. Und die Aufgabe, die sich damit verbindet, ist, diese Beziehungen positiv zu gestalten, sie konfliktfrei zu machen, sie hilfreich, wohlwollend, unterstützend zu machen. Und diese Beziehungen werden natürlich nur so, wenn wir selbst den Mitmenschen genau entsprechend begegnen. Und in dem Vers, den ich eben vorgelesen habe, werden 2 besondere Verhältnisse herausgestellt. Die Familie wird sozusagen in den Fokus gerückt, sie wird zum zentralen Aktionsfeld. Und hier konkret Eltern einerseits, Frau und Kinder andererseits. Denn jeder hat Eltern, viele, die meisten einen Partner und viele Menschen auch Nachwuchs. Und wieder haben wir an diesem Punkt die Nahtstelle zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Das wird gleich deutlich werden. Den Eltern jede Hilfe geben. Ich will, um das zu demonstrieren, nochmal auf die D31 Singalekos Ermahnung zurückkommen und da eine Passage zitieren. Da heißt es, auf 5 Arten soll ein Sohn der östlichen Gegend den Eltern entgegenkommen. Sie haben mich erhalten, nun werde ich sie erhalten. Ihre Arbeit werde ich ihnen abnehmen. Der häuslichen Überlieferung werde ich treu bleiben. Ihr Erbe werde ich fortführen. Und wenn sie einst dahingegangen, verstorben sind, werde ich die Totenopfer darbringen. Das ist vor 2500 Jahren formuliert. Das mag heute sich ein bisschen anders anfühlen, aber von der Substanz ist noch alles vorhanden. Die Hauptsache besteht darin, ich als Neugeborener wurde von den Eltern ernährt. Ich wurde von ihnen gepflegt, erzogen. Ich wurde betreut. Sie haben mir die Welt gezeigt, wie der Buddha sagt. Und jetzt ist die Fürsorge altersbedingt einfach umgekehrt. Ich bin jetzt gefordert, die Belastungen der Alten zu übernehmen. Das hat mit körperlichem Einsatz zu tun. Das hat aber auch mit Unterstützung zu tun, wenn sie nicht mehr zurechtkommen mit der modernen Technik, wenn sie sich mit Finanzen nicht mehr auskennen, wenn sie mit der Bürokratie kämpfen, etc. etc. Hier wird auch gesagt, dass man alte Gewohnheiten und Eigenheiten dieser älteren Herrschaften Rücksicht nehmen soll. Nicht alles umstürzen, weil man meint, es soll heute alles anders sein, nach meinen Maßstäben anders sein. Nein, lass das, was für sie gut und richtig ist, für sie weiter bestehen. Und eine Verpflichtung ist auch, dass ich mit der Hinterlassenschaft mit meinen Eltern sorgsam und angemessen umgehe, dass ich das auch wertzuschätzen weiß. Und wenn sie verstorben sind, muss ich es ja nicht gleich vergessen. Ich kann ihre gedenken, ich kann mich immer mal wieder wohlwollend an sie erinnern und ihnen auch noch immer Gutes wünschen und gute Gedanken ihnen nachschicken. Und das, was man vielleicht heute die Solidarität der Generationen nennt, ist, wenn man so will, eine gute Daseinsvorsorge. Hier haben wir die Dimension der Zukunft wieder im Auge. Und ich denke, der Buddha hat hier einen doppelten Segen angesprochen. Einen doppelten Segen kann man hier erfahren. Einmal sofort, weil man spürt, dass man mit seinen Eltern im Reinen ist. Man hat keine Schuldgefühle, man hat keine Reue, dass man irgendwas falsch gemacht hat oder etwas versäumt hat. Man hat sich selbst nicht vorzuwerfen. Man ist in dieser Beziehung unbelastet. Das macht das Leben leicht. Aber auch wenn man auf die nächste Daseinsrunde schaut, wenn man guckt, wie wird das aussehen nach meinem eigenen Tod, denn da wird es ja in irgendeiner Weise weitergehen, ich werde auch wieder Eltern haben. Und dann zeigt sich das umso mehr als Segen, wenn ich diese Empfehlung berücksichtige, weil ich im nächsten Leben dann genau die Eltern vorfinden möchte, die ich selbst brauche, die ich mir wünsche. Und das wiederum wäre der bestmöglichste Start in ein neues Dasein, weil man dann Hilfe und Fürsorge selbst wieder erfährt. Fürsorglichkeit für Weib und Kind. Ja, die Beziehung zu Frau, Mann, Kindern ist das, was in der Mitte des Lebens relevant ist. Das ist tatsächlich ein Kernstück von positiv oder negativer Lebenserfahrung. Das ist ein wesentlicher Faktor der eigenen Lebensqualität. Man kann immer wieder feststellen, dass Familie so etwas wie der Vorhof von Hölle sein kann. Ich rede gar nicht so sehr über die nicht intakten Familien, wo man nebeneinander herlebt, wo man sich entfremdet hat oder wo es Patchwork-Familien gibt, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft völlig gemischt sind, sondern ich rede von solchen Situationen, wo Familienfeindesland darstellen, wo man sich einen kleinen zermürbenden Krieg führt, wo man wirtschaftliche Ausbeutung, emotionale Ausbeutung findet, wo Gewalt vorhanden ist, wo sogar Missbrauch nicht selten ist. Und genauso gut kann Familie auch der Vorhof von Himmel sein. Wirtschaftlich, emotional, bei der Alltagsbewältigung ist es immer so, dass man gemeinsam stärker ist, dass man sich wechselseitig Geborgenheit geben kann, dass man die Kräfte, Fähigkeiten, Erfahrungen, dass man sein Wissen, dass man seine materiellen Ressourcen einfach bündeln kann, dass durch diesen Synergieeffekt, ich will es einfach mal technisch nennen, sehr viele Vorteile für alle Beteiligten entstehen. Vor allen Dingen kann man seine persönlichen Schwächen und Mängel kompensieren, wenn jemand da ist, der das alles besser kann. Und nicht zu vergessen, im Idealfall können sich die Partner in einer Familie doch eine wirkliche wechselseitige Unterstützung auf dem spirituellen Weg geben. Denken wir an das Musterehepaar Nakula Pitta und Nakula Matta. Beschäftigung, die ruhig und geordnet. Die Berufswelt hatte ich ja schon mal angesprochen. Und es bleibt die Tatsache, dass die Sicherung des Einkommens ein zentraler Teil unserer Lebensgestaltung ausmacht. Wie verdiene ich mein Geld? Wo kommt es her? Und wenn der Buddha diesen Punkt anspricht, ist es gar nicht so sehr die moralische Seite, die im Fokus ist. Also wie kann ich einen anständigen Beruf erlernen? Wie kann ich eine anständige und ehrliche Beschäftigung haben? Stattdessen sind hier andere Modalitäten angesprochen, die gerade in unserer Zeit eine herausragende Bedeutung einnehmen, nämlich die Art und Weise der Beanspruchung, den Stellenwert von Beruf im Leben. Ganz sicher ist jede berufliche Tätigkeit eine unvermeidbare Belastung. Körperliche und geistige Anstrengung, ich habe Zeitaufwand, ich habe auch Gefahren und Schwierigkeiten zu bewältigen, das lässt sich einfach nicht ausschalten, das gehört dazu. Aber im Zusammenhang mit Beruf gibt es auch jede Menge vermeidbare Belastung, sagen wir mal zumindest theoretisch mögliche Entlastung. Der Buddha nennt es Anakula, ruhig und geordnet. Was meint er damit? Ich habe herausgefunden, dass es um zwei Dinge geht. Betrachten wir unsere heutige Berufswelt, wird man sehen, dass da ein qualitativer Aspekt ist, der in die Schieflage geraten ist. Die Komplexität unserer Arbeit nimmt immer zu, die Aufgaben werden komplizierter, die Strukturen, die Abläufe. Es gibt immer eine vielfältigere Produktpalette, Spezifikationen, die Vorschriften, Regeln werden mehr, die Technik verkompliziert sich. Die Beschäftigungsverhältnisse sind oft prekär, wir haben unsichere Arbeitsplätze, es kommt öfter zum Wechsel des Arbeitsgebers, mehr Mobilität, Flexibilität ist gefordert. Wir haben dadurch vermehrte Zukunftssorgen. Dass die Qualität unserer beruflichen Tätigkeit schwieriger wird. Aber es kommt auch die Quantität dazu, weil immer höhere Anforderungen gestellt werden. Von der Belastung kommt man schnell zur Überlastung. Immer mehr Leistung wird von immer weniger Menschen erfordert. Es geht um ständige Erreichbarkeit, ständige Verfügbarkeit, immer weniger echte Erholungsphasen. Und es hängt damit auch zusammen, dass wir diese Prinzipien der Ökonomie auch in die Freizeit übertragen. Da gibt es auch mehr Freizeitstress als Erholung in der Freizeit. Und da stellt sich jetzt nochmal die Frage, was ist denn der Segen von einer Beschäftigung, die ruhig und geordnet ist? Das macht der Buddha uns klar, indem er sagt, guck mal, worauf es bei der Berufstätigkeit in erster Linie ankommt. Sie dient doch vor allem zur Deckung grundlegender Bedürfnisse und nicht vor allen Dingen, um uns irgendwelchen unnötigen Schnickschnack, Luxus oder Extravaganzen anzulegen oder anzueignen. Nicht, dass das verboten wäre, aber man muss wissen, wo die Prioritäten liegen, man muss wissen, wo die Grenze des Vernünftigen erreicht oder überschritten. Beschäftigung ist also dann gut, wenn sie ohne regelmäßigen und besonderen Stress auskommt, wenn nicht ständig eine strukturelle Überforderung da ist, wenn wir eine überschaubare, eine begrenzte, eine solide und einfache Tätigkeit haben, wenn es um Beschäftigung geht, um Beruf, aber nicht um Status und Karriere. Und der Segen liegt vor allen Dingen darin, dass da Kraft und Zeit für das Wesentliche übrig bleibt. Nicht, dass wir nicht nur auf dem ökonomischen Feld zu Hause sind und arbeiten, sondern dass die eigentliche Arbeit eine innere Arbeit ist, unsere innere Entwicklung betrifft. Also eine transzendierende Art von Tätigkeit wird hier als viel wichtiger gezeigt als eine wirklich materiell orientierte Tätigkeit. Freigebigkeit und rechtlich Leben, Fürsorglichkeit für die Verwandten, Beschäftigung von tadelsfreier Art, das wahrlich ist das höchste Heil. Freigebigkeit ist hier das erste Stichwort, Dana, Großzügigkeit. Und jedem dürfte bekannt sein, dass das eine Grundtugend des Dhamma überhaupt ist, dass ein positiver Einfluss und positiver Impuls, der davon ausgeht, von dem Buddha immer und immer wieder betont wird. Der eigene Wohlstand, kann man schlicht in einer Formel ausdrücken, korrespondiert immer mit der eigenen Gebefreudigkeit. Und ich will diesen Punkt nicht weiter ausführen, weil er schon oft an anderer Stelle besprochen worden ist. Und ich will nur zwei kurze Passagen vorlesen, um das Wesen von Dana, von Großzügigkeit und den Effekt davon nochmal in Erinnerung zu rufen. Da sagt ein Anhänger des Erwachte, Gut Herr ist tatsächlich das Geben. Was man der Gaben würdigen gewährt in dieser Welt, das trägt überreiche Frucht. Wie Samen ausgestreut auf gutem Boden. Oder selbst wenn jemand sein Spülwasser aus Topf und Teller in einen Tümpel oder einen Graben ausschüttet und dabei denkt, was immer ein Lebewesen darin existiert, möge sich davon ernähren. So nenne ich das verdienstbringend. Und wie viel mehr noch, wenn sich eine Gabe auf menschliche Wesen bezieht. Rechtlich leben, das nächste Stichwort. Hier geht es nicht, wie man vielleicht vermuten kann, um Paragraphen, dass man sich genau drum kümmert, ja keine Parksünde zu begehen oder eine Geschwindigkeitskontrolle zu missachten. Hier geht es überhaupt nicht um diese Dinge, sondern Dhammacharya, wie es in Pali heißt, heißt eigentlich ein religiöses, ein spirituelles Leben führen. Das ist der Hinweis, dass wir in unserem Alltag letztendlich über das Hier und Jetzt hinaus orientiert sind, dass wir unser Tun und Lassen an höheren Maßstäben ausrichten, dass wir diesseits und jenseits vielleicht sogar die völlige Erlösung im Auge haben, nicht nur das Klein-Klein, das vor Augen liegt, dass man sich einem Training unterwirft, das die Persönlichkeit verändert, geradezu transformiert, dass man sich anstrengt, um ein entscheidendes Wissen zu bekommen, dass man sich immer feinere moralische Standards zulegt und dass man vor allen Dingen achtet darauf, dass man im eigenen Herzen immer mehr zu Stille, zu Frieden kommt, dass man Sammlung einfach trainiert. Was ist der Segen davon? Da habe ich vorhin schon mal gesagt, in einem anderen Zusammenhang, dass da sehr unterschiedliche Ebenen und Potenziale gemeint sein können. Das bedeutet ja nicht immer, dass das alles für jeden gleich aussieht. Und der Segen hängt auch hier, der Segen hängt von einem religiösen Leben oder bezüglich eines religiösen Lebens auch von der Verständniskraft des Einzelnen ab. Es hat mit seinem inneren Status, mit seiner Herzensverfassung zu tun. Der eine mag schon zufrieden sein, wenn sich sein jetziges Leben einfach verschönert, wenn es leichter wird, wenn es entspannter zugeht. Und einem anderen ist das nicht genug. Er sagt, ich will eine beglückendere Zukunft jenseits des Todes. Die paar Jahrzehnte jetzt interessieren mich nicht so sonderlich. Oder da will jemand wieder erscheinen bei den sinnlichen Devas, bei den Brahmas, bei den formfreien Wesen. Das sind buddhistische Perspektiven. Oder gar, er möchte den Samsara beenden, er möchte völlige Freiheit von Dukkha erlangen. Das alles verbindet sich mit Dhammacharya, mit dem spirituellen Leben. Und warum und ob und dass das ein Segen ist, ich glaube, das muss man nicht weiter erklären und begründen. Fürsorglichkeit für die Verwandten. Ja, das ist eine Variante der Empfehlung, über die ich oben schon mal gesprochen habe, sich nämlich wohlwollend um Frau und Kind zu kümmern. Hier geht es darum, dass man die enge Sichtweise auf die eigene Familie, auf das eigene Nest sozusagen sprengt und darüber hinausgeht, dass man dann seinen Sicht- und Wirkungskreis auch verändert und erweitert. Und hier seine Fürsorge auf einen weiteren Kreis ausdehnt, entsprechend seinem eigenen Vermögen, seiner eigenen Befähigkeit. Beschäftigung von tadelsfreier Art, das ist der letzte Punkt für heute. Das wahrlich ist der höchste Segen. Beschäftigung von tadelfreier Art, das klingt so ein bisschen nach sinnvoller Freizeit, aber das ist nicht in erster Linie gemeint. Was gemeint ist, erschließt sich am besten, wenn man auch hier wieder in den Worten des Buddha selbst nachschaut, wo nämlich von Kamani die Rede ist, was die Mehrzahl ist von Kamma, von Karma, sprich Handlung, Tat, Wirken. Und da haben wir wieder das zentrale Thema des Buddha, Karma, die Aktivitäten in Bezug auf deren Folgen im Auge haben. Also Ursache und Wirkung sehen, den Zusammenhang erkennen von dem, was ich tue und lasse und was daraus an Früchten hervorgeht. Und hier geht es darum, dass man einen Unterschied macht bei seinem Handeln. Was ist von einem aktuellen Gewinn? Was macht momentan Freude? Was bringt mir jetzt den Vorteil? Und was sind die positiven Langzeitfolgen? Und deshalb wird immer und immer und immer wieder empfohlen, ein einwandfreies, ein tadelloses Tun und Lassen sich anzugewöhnen, weil wir damit eine Zukunft oder die Zukunft festlegen. Und wir haben es im Griff und im Blick, wie diese Zukunft aussehen soll. Und damit wäre sozusagen wieder die ethische Dimension im Blick. Und der Ertrag davon, der Segen davon, ist in diesem Falle ein Dreifacher. Und da will ich den Buddha wieder mal zitieren, weil uns das doch am deutlichsten machen kann, was gemeint ist. In der M54 finden wir das so formuliert. Wenn ich zum Übeltäter würde, so möchte ich gar mich selber verachten, wegen der üblen Tat. Und wohl überlegt möchten Verständige mich tadeln, wegen der üblen Tat. Und bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode stände mir üble Fährte bevor, wegen der üblen Tat. Also drei Dinge fallen weg oder erscheinen, wenn man auf üble Taten verzichtet. Nummer eins, man hat ein ruhiges Gewissen, man braucht sich keine Selbstvorwürfe zu machen. Warum? Das beste eigene innere Wissen steht mit den eigenen Handlungen in Übereinstimmung. Da kann kein manifester oder subtiler innerer Druck aufkommen, keine Verdunklung des Gemüts. Das Leben ist leicht, ist ungemein erleichtert, weil direkt und hier erfahrbar ist, ich bin mit mir und meinen Handlungen im Reinen. Umso wichtiger wird genau dieser Punkt in der Sterbestunde sein, wenn man auf sein Leben zurückblickt. Der nächste Gewinn ist, dass man von anderen nicht getadelt, verurteilt oder missachtet wird, weil man in Übereinstimmung mit seinen Mitmenschen steht, weil von dort keine Vorwürfe kommen, weil man in einem angenehmen, harmonischen Verhältnis zu seinem Umfeld ist. Allerdings, und das sollten wir nicht vergessen, es geht nicht um x-beliebige Zeitgenossen, das sagt der Buddha an der Stelle klar, sondern es geht um Verständige. Also um solche Menschen, die selbst höheren Maßstäben folgen und die wir als Vorbilder schätzen und von denen wir nicht möchten, dass sie uns tadeln oder irgendwie ein Missverhalten nachweisen. Und last not least, man braucht sich keine Sorgen hinsichtlich der Zeit nach dem Tod zu machen, denn von wem nichts Schlimmes ausgeht, an den kann auch nichts Schlimmes zurückkommen. Er kann nichts Schlimmes und Unglückliches erfahren und ihm ist sozusagen eine gute Zukunft gewiss. Karma, letzter Punkt. Karma ist, wenn man so will, eine Art von Zuflucht. Wenn man anständig ist und anständig bleibt, ist das eine verlässliche Zukunftsvorsorge. Und ich sage immer, das ist die beste Sozialversicherung, die man überhaupt abschließen kann. Das war jetzt eine lange erste Hälfte, denn wir sind mit dieser Lehrrede nicht zu Ende. Aber irgendwann muss man mal Schluss machen und ich möchte ein Ende machen mit einer kleinen Hausaufgabe, dass wir etwas mehr Honig saugen aus dem, was ich hier gesagt habe. Ich hatte eingangs erwähnt, dass ich diese Lehrrede so verstehe wie eine Checkliste und eine To-Do-Liste. Und das wird jetzt die Hausaufgabe. Hausaufgabe, indem ich mir vier Fragen stelle. Sehe ich in meinem Leben gleichermaßen negative und positive Seiten? Was in meinem eigenen Leben empfinde ich denn selbst als Glück und Segen? Was ist denn vorhanden? Was kann ich denn täglich oder regelmäßig erleben? Und welches in den Lehrreden oder in dieser Lehrrede an Beispielen, die genannt worden sind, hat mich denn besonders angesprochen? Ist da etwas, was mich besonders berührt, was mir nahe ist? Und last not least, was fehlt mir noch? Wo klemmt es noch? Wo ist denn die Priorität, wo ich mir selbst sage, so, da musst du noch nacharbeiten, um das eigene Glück, das eigene Heil, den eigenen Segen noch zu vermehren?